Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext ist die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag und steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 65. Kapitel. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Lasst uns beten. Herr unser Gott, öffne unsere Ohren und Herzen durch dein lebendiges Wort. Rede zu uns, stärke unseren Glauben und lass uns deinem Ruf gehorchen und Jesus Christus im treuen Glauben nachfolgen. Darum bitten wir dich durch ihn, unseren Herrn. Amen. In diesem Gottesdienst werden wir der zwei Gemeindeglieder, Glaubensgeschwister aus unserer Gemeinde gedenken, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind. Bei deren Beerdigung, auch in den Gesprächen vorher und nachher, gab es viel Gelegenheit, auf das Leben dieser Menschen zurückzublicken und Erinnerungen an sie lebendig werden zu lassen. Diese Bibelstelle gibt uns Anlass, über die Zukunft unserer verstorbenen Glaubensgeschwister zu reden, über ihre Zukunft und über die unsere, denn wir gehören alle Christus, der sein Leben für uns gab, um uns unsere Schuld zu vergeben und uns mit Gott zu versöhnen, und der auferstanden ist, um uns ewiges Leben in der Auferstehung zu geben. Wer getauft ist und an Jesus Christus glaubt, hat ein Morgen, auch wenn er heute stirbt. Er hat Zukunft. Er darf sich sagen, mein letztes Zuhause und das meiner Lieben in Christus ist nicht in einem Sarg oder in einer Urne, sondern bei dem Herrn. Und wenn er mich und sie ruft, werden wir auferweckt. Und dann werden wir leben. Und zwar so, dass im Vergleich dazu unser heutiges Leben nur ein Schatten ist. An mehreren Stellen in der Heiligen Schrift lässt Gott einen Menschen, wie der Prophet Jesaja, erahnen, wie das sein wird, wenn er dieses immerwährende Leben ein für allemal einführt. Es geht dabei immer um Dinge, die zum größten Teil mit unseren Worten nicht ausdrückbar und mit unserem Denkvermögen nicht begreifbar sind. Gott und deshalb auch seine Ewigkeit sind nicht an Zeit und Raum gebunden, wie wir das sind. Also hüten wir uns davor, in Bibelstellen wie diesen eine Art Inventar, Checkliste für das ewige Leben zu sehen. Es wird unendlich viel mehr und besser und größer und herrlicher als das, was wir mit unseren Worten und mit unseren Gedanken erahnen können. Sehr wohl aber will Gott mit Bibelstellen wie diesen Menschen ansprechen und bewegen, die sterblich sind und in der Zeit leben. Damals waren diese Menschen die Israeliten. Es waren auch unsere Vorfahren, als sie diese Bibelstelle gehört haben. Und heute sind wir es. Angesprochen und bewegt werden sollen wir vor allem durch die pure Freude, die Gott mit seinem neuen Himmel und mit der neuen Erde bereitet. Das ist Freude, die bleibt, die dauerhaft ist und die nicht eingetrübt werden kann. Ja, Gott selbst will sich darüber freuen und wird es tun. Steht wortwörtlich da im Text. Und das will was heißen, wenn Gott selbst das vornimmt. Was diese Freude bereitet, ist nicht Partystimmung oder Fete, sondern die Tatsache, dass das Leben Sinn macht. Das, was sein soll, geschieht, und das, was nicht sein darf, ist weg. Und was ist dieses Sinnvolle? In dieser Bibelstelle ist es, dass Menschen Häuser bauen, die sie auch bewohnen. Sie arbeiten im Weinberg und essen die Früchte davon. Man könnte denken, das war Schwaben vor 2000 Jahren. Was zählt hier? Das ist ihre eigenen Hände Werk, was sie genießen. Und ich will gerne einen Zwischengedanken hier einfügen. Wir erkennen an dieser Darstellung, dass die biblische Vorstellung von ewiger Freude, wenigstens im Alten Testament, nicht darin besteht, am Strand zu liegen und ein Cocktail zu trinken, sondern der Arbeit und den Aufgaben des Tages gerne und ungehindert nachgehen zu können. Arbeit und Aufgaben, die Sinn machen und Erfüllung bringen. Zurück zum Text. Was in dieser Bibelstelle am meisten Platz hat und erwähnt wird, ist aber nicht die Freude am Sinnvollen, sondern die Überwindung vom Sinnlosen. Von dem, was das Leben einengt und unerträglich macht. Von dem, was nur Tränen verursacht. Man soll nicht mehr darin hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Niemand, weder Kinder noch Erwachsene, sollen viel zu früh sterben. Niemand soll umsonst gearbeitet oder gebaut haben. Das waren Dinge, die für die damaligen Menschen in ihrer Situation besonders wichtig waren, und das bleibt auch heute wichtig. Wenn Gott aber einem Propheten diesen Blick heute ermöglichen würde, würden vielleicht andere Dinge genannt. Niemand wird die Hälfte seines Lebens im Stau verbringen oder in verspäteten Zügen. Jetzt für den Kirchenchor: Niemand wird punktiert singen, wenn kein Punkt dasteht. Niemand wird aus der Arbeit oder aus der Schule herausgemobbt. Es wird nicht so furchtbar in den Ehen und in den Familien gestritten. Menschenleben werden nicht ökonomisiert und ihre Arbeitsstellen nicht rücksichtslos wegrationalisiert. Die Menschheit macht die Erde, auf der sie wohnt, nicht sehenden Auges kaputt. Was es auch immer sein mag, Menschen und Gott selbst werden sich nur freuen an dem, was Gott nur vorhat. Weil das, was sein soll, geschieht, und das, was nicht sein darf, weg ist. Der wichtigste Grund aber, warum Gottes neuer Himmel und neue Erde nur Freude bereiten werden, wird in dieser Bibelstelle nicht genannt, aber ein bisschen angedeutet. Und das ist, dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen und von den Menschen untereinander stimmt. Auch sie ist so, wie sie sein soll. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Und dann, man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Das ist alles so, weil Sünde und Schuld überwunden und restlos ausgelöscht sind. Wir erkennen daran, das wirklich Schlimme an Sünde und Schuld ist, dass sie trennen, was zusammengehört, und kaputt machen, was heil ist oder sein soll. Zwischen Gott und uns und wir untereinander. Genau dieses Trennende und Kaputte kommt nicht mehr vor, weil Sünde und Schuld überwunden sind. Das, was Jesus Christus am Kreuz und in seiner Auferstehung für uns gewonnen hat, das werden wir dann nicht nur im Glauben empfangen, es wird für alle offenbar, es wird greifbar und sichtbar sein und alles bestimmen, so sehr, dass wir es vielleicht gar nicht merken. Diese Bilder von Gottes Zukunft, von dem, was er vorhat mit Himmel und Erde, mit den Verstorbenen, die wir betrauern, mit uns selbst, möchten uns natürlich trösten, Mut schöpfen lassen und Kraft geben für die nächsten Schritte, insbesondere dann, wenn der Schmerz über den Verlust eines lieben Menschen noch akut ist. Obwohl diese Menschen nicht mehr unter uns sind, haben sie eine Zukunft, weil sie Jesus Christus gehören. Gott ist noch nicht fertig mit ihnen. Aber diese Bilder bewegen uns auch, heute schon zu handeln, dass die Freude, die das ewige Leben bereiten wird, heute spürbar wird. Mitten unter allen Tränen, allem Zermürben und aller Verärgerung. Genau das geschieht, so ähnlich wie übrigens wie in der Ewigkeit auch, wo wir den Dingen entgegenwirken, die unser Leben einengen und uns die Lebensfreude nehmen. Wo wir die Stimme des Weinens und des Klagens hören, können wir hingehen und trösten, Tränen trocknen, Beistand leisten. Und wenn es geht, die Ursache für das Weinen und Klagen bekämpfen. Wir können bewusst versuchen, unsere Beziehungen mit allen Menschen, ob sie uns liegen oder nicht, in Liebe und Respekt zu gestalten. Und wo Schuld vorliegt, vergeben und um Vergebung bitten. In unserer Verantwortung für unser Land und für diese Welt können wir darauf hinwirken, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dass Arbeit Sinn macht, dass Krankheiten vorgebeugt wird und Schmerzen gelindert und Hunger und Krieg bekämpft werden. In dem allen vergessen wir nicht das Gebet für Frieden, für Menschen in Not, für uns selbst. Es ist das Vorrecht der Kinder Gottes, ihm, wie Luther es sagte, in den Ohren zu liegen mit unserer Fürbitte. Klar, alles, was wir tun können, für die Menschen und so weiter, wird die Probleme der Welt im Großen nicht lösen. Wir tun aber, was wir tun können, für die Menschen, deren Not und Tränen uns bekannt sind, ob in der Nähe oder in der Ferne. So bereiten wir auch ein wenig von der Freude, die in Gottes Ewigkeit sein wird. Und der Friede Gottes, der alles, was wir verstehen können, weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.